D-Radio Wissen. Die Wissensnachrichten des Tages.
Junge oder Mädchen? Das entscheidet nicht nur das Y-Chromosom. Wichtig sind noch weitere Gene, die beim Embryo die Entwicklung des Geschlechts steuern, also beispielsweise die Bildung der Gebärmutter bei Mädchen oder der Hoden bei Jungen. Forscher der Universität Mainz haben nun ein solches Gen entdeckt. Es heißt GET45G. Wurde es abgeschaltet, verwandelten sich männliche Mäuse in weibliche, zumindest äußerlich. Wie die Uni Mainz mitteilt, waren die Forscher von ihrer Entdeckung überrascht. Denn bislang galt ein anderes Gen, das SRI-Gen, als entscheidend für die Geschlechtsausbildung. Wie die Wissenschaftler in weiteren Versuchen herausfanden, ist das Gen GET45G vor SRI aktiv und hängt mit ihm zusammen. Wurde es deaktiviert, funktionierte auch das SRI-Gen nicht mehr korrekt. Nach Aussage der Forscher hilft die Entdeckung von GET45G, den Geschlechtsentwicklungsprozess besser zu verstehen.
Die wissenschaftliche Arbeit mit embryonalen Stammzellen ist stark umstritten. Dürfen Wissenschaftler Embryonen zerstören, etwa um neue Medikamente zu entwickeln? Und darf man die Erkenntnisse aus solcher Forschung durch Patente schützen lassen? Der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, Patente auf menschliche Stammzellen sind nicht zulässig, wenn sie auf Stammzellen beruhen, für die Embryonen zerstört wurden – in anderen Fällen aber schon. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte gegen einen Bonner Stammzellenforscher geklagt, weil er mit Patenten aus embryonalen Stammzellen Ersatzzellen für Gehirn und Rückenmark entwickeln will. So will er Multiple Sklerose oder Parkinson heilen. Greenpeace kämpft seit den 90er Jahren gegen alle Patente auf Pflanzen, Tiere und menschliche Gene und Zellen. Der Bundesgerichtshof urteilte jetzt, Patente dürfen erteilt werden, solange dafür keine menschlichen Embryonen getötet werden.
Dass die nordkoreanische Staatspresse den Machthabern im Land schmeichelt, ist nichts Neues. Aber jetzt war sie vielleicht etwas zu unkritisch. Staatschef Kim Jong-un sei laut einem US-Magazin der Sexiest Man Alive, hieß es heute in der Zeitung People's Daily. Der zitierte Text lautet: Mit seinem umwerfend hübschen, runden Gesicht, seinem jungenhaften Charme und seiner starken, stämmigen Figur ist dieser Herzensbrecher aus Pyongyang der wahr gewordene Traum aller Frauen. Was die Zeitung wohl nicht wusste, das US-Magazin, das Kim Jong-un so sexy findet, ist ein Satire-Magazin, The Onion nämlich. Also dürfte auch folgendes Zitat leider nur als Witz gemeint sein, nämlich dass Kim gesegnet sei mit einer Aura des Mächtigen, die eine unverwechselbare, niedliche, kuschelige Seite verberge. Die nordkoreanische Zeitung präsentiert zu diesem Text stolz 55 Fotos des Staatschefs. Ob die sexy sind, ist vielleicht einfach Geschmackssache.
Bei den Zeitungsverlegern kommt Googles neueste Kampagne nicht gut an. Der Internetkonzern hat heute eine Offensive gestartet, um Internetnutzer über das geplante Leistungsschutzrecht zu informieren. Der Entwurf des Gesetzes wird übermorgen im Parlament diskutiert. Sollte es in Kraft treten, hieße das, wenn Suchmaschinen Textausschnitte von Verlagen veröffentlichen, müssen sie auch dafür bezahlen. Auch Google müsste also Texte lizenzieren lassen. Das Unternehmen veröffentlichte die Nachricht, das geplante Gesetz schränke Informationen für die Bürger ein und führe zu hohen Kosten von Unternehmen. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger schlägt jetzt zurück. Es sei doch selbstverständlich, dass jemand, der einen Inhalt gewerblich nutze, auch dafür bezahle. Das müsse einem Wirtschaftsunternehmen wie Google eigentlich klar sein.
Das Leben unter dem Eis der Antarktis stellen sich viele als sehr unwirtlich vor. Bakterien scheint das nicht zu stören. Wie ein Forscherteam in den Proceedings der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften schreibt, lebt dort ein ganzes Ökosystem von Bakterien. Sie kommen ohne Sauerstoff und Licht aus und das bei Temperaturen von um die minus 13 Grad Celsius. Die Bakterien entdeckten die Forscher, als sie die Salzlake untersuchten, die bei Bohrungen in der Antarktis eingesickert war. Bereits vor 7 Jahren hatten die Wissenschaftler ein Loch in das Eis der Antarktis gebohrt, bis in die Nähe eines darunterliegenden Salzsees. Sie waren sehr vorsichtig, um das Wasser des Sees nicht mit fremden Organismen zu infizieren. Es hatte mindestens 2800 Jahre keinen Kontakt mit der Oberfläche. Dementsprechend lange waren wohl auch die Bakterien von der Außenwelt abgeschnitten.
Sie quälen sich mit ihren Pfunden und das oft umsonst. Kinder, die an Übergewicht leiden und in professionellen Therapien an Sport und gesunde Ernährung herangeführt werden. Eine Langzeitstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt, diese Behandlungen sind oft nutzlos. Erfasst wurden die Daten von mehr als 1900 Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren. Sie wurden entweder ein Jahr lang ambulant oder 6 Wochen stationär behandelt. Die Studie zeigt, dass die Betroffenen zwar kurzfristige Erfolge verzeichnen können, So nahmen 56% der Kinder zunächst einmal ab. Doch 1 bis 2 Jahre später, nach Ende des Programms, hätten nur noch 14% der Teilnehmer ihr reduziertes Gewicht gehalten. Die Direktorin der Bundeszentrale, Elisabeth Pott, zieht daraus den vorsichtigen Schluss, bei den Therapien gäbe es noch Optimierungsbedarf.
Welch Vorstellung! Da schlägt ein Biologe ein Fachmagazin auf und liest dort einen Artikel über einen Einsiedlerkrebs, der nach ihm benannt ist. Nur, er wusste bis dahin gar nicht, dass der Krebs seinen Namen trägt. Bei dem Biologen handelt es sich um den US-amerikanischen Professor Christopher Touch von der Universität in Washington D.C. Er hatte den besagten Einsiedlerkrebs 2010 im Küstengebiet von Belize in Zentralamerika entdeckt. Seine Forscherkollegen und Mitreisenden auf der Expedition hatten den Krebs weiter untersucht und später den besagten Artikel geschrieben. Sie hatten auch die Namensgebung beantragt. Der Einsiedlerkrebs sei daraufhin mit dem offiziellen Namen Areopagurhistis touchei in die Liste der weltweit rund 3 Millionen Spezies aufgenommen worden. Touch habe sich sehr gefreut, heißt es in einer Erklärung der Universität. Und es komme relativ häufig vor, dass Entdecker erst nach der Namensgebung erfahren, dass eine Tierart nach ihnen benannt wurde.
Ein Konfettiregen ganz besonderer Art ist auf die Besucher der Thanksgiving-Parade in New York niedergegangen. Die Papierschnipsel, die am vergangenen Donnerstag den Umzug krönten, waren laut CNN teilweise aus vertraulichen Polizeiakten gestanzt. Auf einigen der Schnipsel seien ganze Nummernschilder, Sozialversicherungsnummern und Namen zu erkennen gewesen. Auch Informationen über eine Polizeieskorte für den Republikaner Mitt Romney waren dabei. Die Polizei will nun ermitteln, wie die Dokumente zu Konfetti werden konnten.